Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Und zur Begrüßung gibt es Bob Ross. Der war ja ein bekannter US-amerikanischer Fernsehmaler, der mittlerweile über 2 Millionen Follower auf TikTok hat. Denn er beruhigt so schön.
Just adding that little bit of red to it. There. All right. Maybe, I tell you what, maybe there's some fall colors beginning to happen in this painting. I like fall colors because they're bright and cheery. They make you happy. Absolutely do.
So sieht es aus. So. Oddly satisfying videos. So nennt sich das Genre. Sprechen wir unter anderem in dieser Stunde. Wer auf der Autobahn in Brandenburg unterwegs ist, hat sie bestimmt schon mal bemerkt, braune Schilder mit touristischen Zielen, die sich in der näheren Umgebung befinden. Allerdings ist ihre Zahl rückläufig und warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Matthias Burger, Leiter der Abteilung Verkehr von der Autobahn GmbH des Bundes. Hallo.
Hallo, Frau Thiam.
Ja, die Tourismusschilder, die sollen ja dazu animieren, dass man von der Autobahn spontan abfährt. Wie ist es denn da bei Ihnen? Sind Sie schon mal von der Autobahn runter, weil Sie unbedingt den historischen Stadtkern in Bad Belzig kennenlernen wollten oder den Naturpark Dübener Heide?
Na, ganz ehrlich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann weiß ich meistens, habe ich meistens eine ziemlich genaue Vorstellung, erstens, wo ich hin will und auch innerhalb welcher Zeit oder wann ich da ungefähr ankommen möchte. Und wenn man dann da solchen Sehenswürdigkeiten tatsächlich folgen würde, wenn ich diesen Sehenswürdigkeiten folgen würde und das Ganze einigermaßen ernst nehmen wollte, dann wäre das eine Pause, die in der Regel dann wohl mein das eingeplante Zeitbudget weit sprengen würde. Mhm. Vor dem Hintergrund ist die Ursprungsidee eigentlich auch eine andere.
Und zwar?
Das ganze Konzept kommt ja aus Frankreich. Und der ursprüngliche Ansatz ist eigentlich der, dass ich den Leuten gerade bei längeren Fahrten etwas mitgebe darüber, wo sie sich eigentlich befinden, über Landschaften, über das, was sie rechts und links der Autobahn möglicherweise sehen an Burgen und Ähnlichem. Also man könnte das Ganze auch als eine Art Heimatkunde im Vorbeifahren bezeichnen.
Das ist also eigentlich eine schöne Idee, aber wieso sind denn dann mittlerweile gerade in Brandenburg weniger touristische Unterrichtstafeln auf den Autobahnen zu sehen, also im Verhältnis zu vor allem vor 4 Jahren?
Das Ganze hat mehrere Dimensionen. Das erste ist, dass dadurch, dass es sich bei diesen touristischen Hinweisen um amtliche Verkehrszeichen handelt, die also im Grunde genommen die gleiche Rechtsgrundlage haben wie ein blauer Wegweiser oder ein Tempo-100-Schild, gibt es dafür eben auch entsprechende Richtlinien, die vor allen Dingen dafür sorgen sollen, eine vernünftige Auswahl zu treffen und aber auch die Autobahn links und rechts nicht zu überfrachten und die Leute nicht über Gebühr dann eben auch von ihrer Fahraufgabe abzulenken. Und an vielen Stellen waren in der Vergangenheit dann teilweise mehr Schilder aufgestellt worden, als dass die diese Richtlinien vorgesehen haben. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass wenn so ein Schild aufgestellt wird, dann wird es meistens von einem beantragt und dann ist da kein konkurrierendes Konzept oder kein Gesamtkonzept dahinter, sondern das geht im Grunde genommen nach dem Motto, wer zuerst mal zuerst. Das heißt, wer gegebenenfalls zu spät kommt mit seiner Sehenswürdigkeit, dem müssen wir dann sagen, tut uns leid, die Strecke ist voll. Und wenn ein Schild wegkommt, haben wir dann halt auch wieder Spielraum.
Okay, das heißt, ich möchte jetzt nicht zu disputierlich klingen, aber das heißt, es haben sich eventuell zu viele Erdbeerhöfe beworben und die Schilder sind jetzt weg. Also wie sehen denn da jetzt die Richtlinien tatsächlich aus? Welche Regeln gibt's?
Also die Richtlinien sagen zum Beispiel, dass wir zwischen zwei Anschlussstellen je Fahrtrichtung nicht mehr als 2 Schilder aufstellen sollen. Die Richtlinien sagen ganz allgemein etwas, dass wenn eine Einrichtung Öffnungszeiten hat, dass diese Öffnungszeiten eben über die gesamte Woche zu den üblichen Zeiten sein sollen, also beispielsweise nicht nur ein oder zwei Tage an die Woche in der Woche, dass sie ganzjährig geöffnet sind, beziehungsweise dann, wenn das saisonal eben geschlossen ist, dass dann eben auch die Tafel nicht sichtbar gemacht wird. Einer der wesentlichen Knackpunkte ist aber immer wieder die Anzahl der Tafeln pro Streckenabschnitt. Und gut, die Möglichkeit, das zu beantragen, gibt es seit den 80er Jahren. Das heißt also, das sind knapp 40 Jahre. Und da gab es doch schon den einen oder anderen, der dann eben da einen Antrag stellte. Und vielfach hat das dann eben heute dazu geführt, dass die Streckenabschnitte, wenn man so will, voll sind. Und wenn dann, die Schilder altern ja auch. Mhm. Ja? Das heißt also, die Folie verwittert, das Gestell fängt irgendwann an zu rosten. Und da müssen wir allein schon aus Verkehrssicherheitsgründen dann eben auch irgendwann, wenn das Ganze abgängig ist, wie der Techniker sagt, dann eben auch abmontieren. Dann gibt es eben gegebenenfalls auch die Gelegenheit, dass auch mal jemand anderes zum Zuge kommt.
Also es geht teilweise um Verschleißerscheinungen und aber auch um die Frage, welche Sehenswürdigkeiten werden eigentlich gezeigt?
Ja. Also es wird kein Schild abmontiert, was noch in Ordnung ist, sondern die werden im Grunde genommen immer abmontiert, dann erst abmontiert, wenn sie wirklich dann auch hinüber sind. Und dann entweder nähert man sich dann wieder einem regelkonformen Zustand an oder man hat dann eben auch wieder Platz für was anderes.
Matthias Burger, Leiter der Abteilung Verkehr von der Autobahn GmbH des Bundes, über die Zahl, die Idee der braunen Hinweisschilder, die in Brandenburg zurückgehen. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Kompressor.
Ich danke Ihnen, Frau Tjan.
Das Lesen der anderen.
Es geht um das Magazin Pop, Kultur und Kritik. Erscheint zweimal im Jahr, im März und ist gerade im September erschienen. Was die Zeitschrift kann, was sie beinhaltet, welche Idee dahinter steckt, das sagt uns jetzt Thomas Hecken. Er ist, ja, darf ich sagen, Chefredakteur. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Ja, ich danke Ihnen auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, die Zeitschrift ist vielleicht ungewöhnlich, denn es gibt ja gar nicht mehr so viele Popmusikmagazine, die so ein bisschen intellektuelleren Anstrich haben. Wir sind eine Zeitschrift, die beschäftigt sich jetzt nicht nur mit Popmusik, also es geht um den ganzen Bereich der Popkultur, Mode, Social Media, Fernsehen, ökonomische, politische Hintergründe. Und was uns auszeichnet, das kann man glaube ich so sagen, ist, also schreiben dann Leute für uns, die auch für FAZ, Taz etc. schreiben, aber auch eine ganze Reihe von Leuten aus dem wissenschaftlichen Bereich. Wir sind aber keine wissenschaftliche Zeitschrift, also versuchen immer die Dinge auf den Punkt zu bringen, also alle halbe Jahr aufzuschreiben, was so am wichtigsten war in den letzten Monaten im Bereich der Popkultur.
Das ist auf jeden Fall ein sehr anspruchsvoller und spannender Bereich, in dem Sie sich da bewegen. Dann lassen Sie uns doch auf ein paar Artikel schauen. Anne-Kathrin Kohut, unter anderem ja auch Kulturwissenschaftlerin, hat ja geschrieben den Artikel Calm statt Cool, Oddly Satisfying Videos. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich zum Genre, also diese seltsamen Videos, die einen glücklich machen, gibt's ja schon seit 10 Jahren. Was macht die so beliebt und ja, welchen neuen Hype erfahren Sie gerade?
Ja, das ist natürlich eine hochinteressante Angelegenheit. Das ist im Bereich von Internet und Social Media immer wieder so interessante neue Genres aufkommen, die natürlich vorher nie jemand berücksichtigt hätte im Bereich ja der größeren, aber auch kleineren Firmen. Oddly Satisfying Videos, das Wort sagt es ja schon. Da geht es um Videos, die Dinge zeigen, die dann für die Leute, die das machen, aber natürlich auch für die Leute, die sich das dann anschauen, eben auf ganz merkwürdige, sonderbare, auch teilweise überraschende Art und Weise dann satisfying, also befriedigend sind. Und was ist jetzt nun das angeblich Befriedigende daran? Und da werden immer Dinge gezeigt, wo Leute in so ganz kurzen Abläufen Materialien bearbeiten, teilweise ganz profane, alltägliche Dinge, dass halt Dinge geputzt werden, dass Dosen geöffnet werden, dass Luftpolster zum Platzen gebracht werden, aber dann auch ganz merkwürdige, skurrile Angelegenheiten, also dass mit modernsten technischen Geräten dann triviale Gegenstände ausgespuckt werden oder zerstört werden. Und es kommt immer darauf an, dass das nicht jetzt irgendwie eingebettet wird, wie im Film dann in eine lustige komische oder eben horrormäßige Sequenz, sondern dieser kleine alltägliche Vorgang steht für sich. Und was daran jetzt satisfying ist, naja gut, man kann es natürlich dann spekulieren und dann teilweise auch den User- und Userinnen-Kommentaren entnehmen.
Ein Beispiel wird da vorangeführt, und zwar von Bob Ross. Der hat auf TikTok über 2 Millionen Follower. Vielleicht kann man anhand seiner Figur auch nochmal veranschaulichen, was ihn und seine Videos so beliebt macht. Also ja, welche Sinne da vor allem auch angesprochen werden.
Ja, Bob Ross ist jetzt ein Beispiel aus der Vorgeschichte, kann man sagen, solcher oddly satisfying Videos. Bob Ross ist ja jemand, der auch aus dem Fernsehen schon bekannt ist, also aus dem ganz alten, traditionellen Fernsehen. Das ist jemand, der hat immer solche Stilleben gemalt. Der machte das aber mit so einer ganz ruhigen, bedächtigen Art und Weise und so einer interessanten, etwas tieferen Bariton-Stimme. Da ging es also ganz geruhsam zu. Und dann haben die Leute jetzt, die sich für diese oddly satisfying Videos interessieren, jetzt nicht dafür interessiert, was er da groß malt und dass er eben eine besondere, interessante Maltechnik hat, sondern halt mehr für diese Stimmung, für die kleinen Gesten und für die Sounds, die er dabei produziert. Also er ist sozusagen der Urvater, der da nachträglich entdeckt wurde. Dann aber jetzt die 100.000 andere, die diese merkwürdigen Videos produzieren, die haben also mit Kunst überhaupt nichts zu tun. Es geht also für die jetzt nur darum, dann einerseits diese Sounds zu hören, andererseits aber diese Befriedigung daraus zu ziehen, dass eben alltäglich etwas klappt im Umgang mit diesem Material oder eben auch spektakulär nicht klappt.
Und ganz kurz zum Schluss, welcher Essay hat Ihnen am meisten zugesagt?
Ich bin ja jetzt nicht nur Herausgeber, sondern auch Redakteur der Zeitschrift. Also deshalb möchte ich jetzt hier keine Autorin, keinen Autoren privilegieren. Aber wenn es jetzt darum geht, welcher Beitrag mag jetzt vielleicht auch Ihre Hörerinnen und Hörer besonders ansprechen, dann ist sicherlich natürlich der Beitrag zu Barbie. Da ist jetzt viel zu gesagt worden. Und unser Anspruch ist natürlich dann immer, noch ein paar neue Aspekte, die man jetzt nicht schon tausendmal gehört hat, in unseren Beiträgen wiederzufinden. Ob das so ist, müssen natürlich jetzt Ihre Hörerinnen und Hörer entscheiden.
Kann man alles nachlesen im Magazin Pop, Kultur und Kritik. Ich sprach mit Herausgeber und Redakteur Thomas Hecken. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Michael Leverkus.
Die Berlinale will in ihrer Retrospektive 2024 dem filmhistorischen Programm unkonventionelle Produktionen der deutschen Filmgeschichte in den Vordergrund stellen. Im Februar sollen rund 20 Filme aus dem Zeitraum zwischen 1960 und 2000 aus dem Bestand der deutschen Kinemathek gezeigt werden, wie das Festival mitteilte. Die Filme abseits der Mainstream-Produktionen, etwa von Regisseuren wie Helmut Kostar, Roland Klick und Elfi Mikesch, zeigten ein vielfältiges Deutschland in Ost und West, heißt es. Sie reflektierten die deutsche Gesellschaft als alternativen Perspektiven. Im Nahostkonflikt stellt sich das Staatstheater Cottbus klar gegen die Hamas und an die Seite Israels. Theater beanspruchten, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Darum sollten sie sich auch bemühen, ihr gerecht zu werden, sagte Intendant Merki im Deutschlandfunk Kultur. Das sei nicht immer einfach, aber sei eine Verantwortung.
In solchen Situationen schweigt die Mehrheit oft und es zeigt sich viel Unsicherheit und Angst, Unsicherheit, die falschen Worte zu benutzen, Angst davor, selbst zur Zielscheibe zu werden. Und das hindert, glaube ich, auch viele daran, sich zu äußern. Solidarität und Mitgefühl für die Opfer dieses Terrorangriffs auf Israel verhindert ja nicht Mitgefühl für die Opfer in Gaza. Aber ich meine, vor allem hier in Deutschland dürfen wir unsere Verpflichtung für ein friedliches Miteinander nicht relativieren.
Der Intendant vom Staatstheater Cottbus, Stefan Merki. Für heute Abend lädt sein Haus zu einem Solidaritätskonzert für Israel ein. Jüdische und nichtjüdische Künstlerinnen und Künstler werden in Solidarität für die Menschen in Israel und weltweit gegen Antisemitismus musizieren und Werke von Bloch, Mozart und Ravel spielen. Außerdem wird es ein jüdisches Gebet zum Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober geben. Die US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA streikt seit mehr als 100 Tagen. Heute will sie mit den Hollywood-Studios weiter verhandeln. Das berichten mehrere Medien. Gespräche in der vergangenen Woche seien produktiv gewesen, teilte das Verhandlungskomitee der Gewerkschaft mit. In wichtigen Fragen liegen man aber mit den Studios noch weit auseinander. Von Seiten der Studios hieß es, dass ohne Einigung in der ersten Novemberwoche die Produktionen für die Sommerfilme 2024 in Gefahr geraten würden. Zu den wichtigsten offenen Punkten, die geklärt werden müssen, gehörten unter anderem Leitplanken für den Einsatz künstlicher Intelligenz und eine Beteiligung der Schauspielenden an Einnahmen aus Streaming-Projekten. Bremen trägt ab sofort den Titel Stadt der Literatur der UNESCO. Als siebte deutsche Stadt wird sie damit Teil des Netzwerkes der Creative Cities, der kreativen Städte, wie die Kulturorganisation der Vereinten Nationen mitteilte. Die Auszeichnung werde die Literaturszene der Hansestadt weiter stärken und internationale Kooperationen auf den Weg bringen, sagte die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Maria Böhmer. Bremen erhält die Auszeichnung als Exzellenzzentrum für Literatur unter anderem wegen der Stadtmusikanten und Literaturhauses, das 2025 eröffnet werden soll.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo, ich bin Busat Yam. Gleich haben wir im Gespräch Elena Korovin. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem geht es um den Angriffskrieg auf die Ukraine und die Rolle der Kunst auf dem virtuellen Schlachtfeld, also welche Narrative da unter anderem verhandelt werden und inwiefern Kunst auch Hoffnung schenken kann. Das zum einen, und dann geht es auch um einen Comic, der sich mit Verlust und selbstzerstörerischen Kräften beschäftigt. Der Angriffskrieg auf die Ukraine, der sich mittlerweile wie ein Stellungskrieg anfühlt, vor allem weil der Fokus sich Richtung Nahost verschoben hat, ist auch ein Krieg, der in der Kunst und Kultur ausgetragen wird. Und das vor allem im virtuellen Raum. Es geht unter anderem um Memes, NFTs oder auch Street-Art-Ausstellungen. Osteuropa-Expertin, vor allem in der Kunst, Elena Korovin, hat diese und andere Momente in ihrem neuen Buch zusammengetragen. Es heißt, Krieg geht viral und geht der Frage nach, welchen Sinn und Zweck Kunst und Kultur dabei erfüllen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, Sie haben, man kann ja sagen, fast dokumentarisch festgehalten, was sich im digitalen Raum seit 2014 zwischen der Ukraine und Russland abgespielt hat. Vielleicht nochmal ganz basal, was war Ihr Bedürfnis dabei?
Ich bin einem Bedürfnis nachgegangen, was sehr viele hatten, glaube ich, nach der Ausweitung des Krieges im Jahr 22. Und zwar mit der Frage, was kann ich tun? Was kann ich aus meiner Position mit meinem Wissen tun, um Stellung zu beziehen, aber auch irgendwie das Ganze zu durchdenken und zu verstehen, was da eigentlich gerade vor sich geht. Und ich beschäftige mich schon sehr lange mit osteuropäischer Kunst und kannte die Narrative, die 2022 so viral gegangen sind, und wollte mit diesem Buch einerseits diese Narrative auch kontextualisieren und zeigen, dass das, was wir gerade seit dem Februar 22 überall um uns herum in den Medien wahrgenommen und rezipiert haben, dass das schon viel länger in der Kunst und Kultur verhandelt wurde, ob in der ukrainischen, belarussischen, russischen oder georgischen. Und mein Versuch dabei war, in gewisser Weise auch einige Versäumnisse dieses Hinschauens und vielleicht auch des Verstehens oder besser gesagt zu helfen, zu verstehen und zu kontextualisieren und auch gewisse Kontinuitäten aufzuzeigen, die im Jahr 2022 dann plötzlich prominent alle auf uns eingeströmt sind. Das war mir wichtig.
Ja, finde ich, zeigt Ihr Buch auch sehr schön. Können Sie vielleicht kurz einordnen, welche Narrative das sind oder waren, von denen Sie da sprechen?
Also ganz basal gesagt ist für viele diese Frage der Ukraine, der ukrainischen Nation, der ukrainischen Identität gar nicht so sehr auf dem Schirm gewesen, wenn wir uns jetzt im Westen befanden. Mhm. Und in der Kunst wurde das schon sehr lange verhandelt. Also auch die Frage danach, nach dem Kolonialismus Russlands in der Sowjetunion. Und das betrifft natürlich nicht nur die Ukraine, nur ist es jetzt hier so prominent geworden. Ja, das betrifft auch alle anderen sowjetischen Staaten. Und viele Künstlerinnen haben nicht zuletzt seit dem Jahr 2014, seit dem Maidan-Protesten und auch der Annexion der Krim immer wieder in ihren Arbeiten versucht, diese Narrative aufzugreifen. Was ist eigentlich die Ukraine? Wie kann die Ukraine sich lösen? Wie kann die Ukraine eine Selbstständigkeit ohne das ständige Denken und dabei sein Russlands zu etablieren? Und wie sehen diese Narrative aus? Was ist eigentlich die Ukraine und was macht sie aus? Und diese Werke wurden gezeigt auf Biennalen, die wurden gezeigt in Venedig 2015, auch mit der Idee, mit dem Aufzeigen von Hoffnung, trotz der Schrecken, die schon damals in der Ukraine geherrscht haben im Osten. Einfach mit der Frage, wo befinden wir uns eigentlich und wie können wir uns neu erfinden, neu denken?
Dann lassen Sie uns doch über die Arbeit der jungen ukrainischen Künstlerin Dana Kavelina sprechen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. Sie versucht ja auch eine Art von Hoffnung aufzuzeigen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde mich natürlich interessieren, welche Arbeit Sie da genau illustrieren.
Ich habe vor allem über die Arbeit A Letter to Turtledove gesprochen, also ein Brief an die Turteltaube. Und Dana Kavelina ist für mich zu einer unglaublich wichtigen Position geworden in den letzten Jahren. Das ist eine sehr junge Künstlerin in den 90er Jahren geboren, die auch selber von sich sagt, dass sie mit der Annexion der Krim, mit den Kriegen im Osten der Ukraine seit 2014 zur Künstlerin geworden ist. Sie hat praktisch ihre künstlerische Identität entwickelt anhand der Geschehnisse in ihrem Land. Und sie beschäftigt sich mit vor allem mit der Frage der sexualisierten Gewalt und mit der Frage, die, und das finde ich besonders wichtig zu betonen, denn jeder Krieg ist schrecklich und eine Tragödie und jeder Krieg, seitdem es Kriege gibt, wird auch am weiblichen Körper verhandelt. Und das ist ein Thema, was in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt ist und jetzt auch im Zuge der Schrecken, die wir aus dem Nahostgebiet mitbekommen, auch immer mehr in den Vordergrund gerückt. Aber sie hat eine unfassbare poetische Art gefunden, diesen Krieg gegen den weiblichen Körper oder mit Hilfe des weiblichen Körpers, der nicht nur die Frauen betrifft, sondern die ganze Gesellschaft. Und sie geht sogar so weit, den Frauenkörper mit der Erde, also mit der Natur und mit dem Land, was die Invasion über sich ergehen lässt, zu vergleichen. Und ohne in eine Art von Gewaltvoyeurismus zu verfallen, erzählt sie diese Geschichten und stellt sie Fragen, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir Frauen und Kinder dem Krieg opfern und was gibt es für spätere Folgen, wie verändert das die gesamte Gesellschaft, nicht nur für die Zeit des Krieges oder danach, sondern für die gesamte Zukunft. Mhm. Und in dieser Arbeit, über die ich spreche, vergleicht sie das Ganze nicht nur für die Jetztzeit, sondern sie geht ganz weit zurück. Es geht da um die Region Donbass und sie zeigt auch, wie diese Region, die ganz viele Vorkommnisse hat aus der Erde, also so wie Kohle, diese große Produktion, wo die Erde eigentlich auch ausgeschlachtet wird seit den Zeiten der Sowjetunion. Sie zeigt diese gesamte Geschichte und das ist etwas, was mir besonders wichtig ist zu zeigen. Das, was wir seit 22 so vor Augen haben, das hat Kontinuitäten und das hat Geschichte bis in die Sowjetzeit zurück. Man kann da sehr viele Analogien ziehen, auch wie diese ukrainische Erde ausgeschlachtet wurde. Ja, Donbass war ja eine Zeit lang auch das Vorzeigegebiet des Stalinismus, der sowjetischen Industrialisierung. Und das setzt sie auf eine unfassbar reflektierte und wunderschöne Art in ihrer Kunst, in ihren Videoarbeiten, ästhetisch um und bringt eine ganz neue Art von Sehen, Verstehen und Reflektieren, was da eigentlich gerade passiert.
Also es geht um historische Traumata, die sie faktisch aufarbeitet und dabei legt sie vor allem auch den Fokus auf die Gewalt, die Frauen erfahren und erfahren haben. Ich habe ja versucht auch zu sagen, es geht dabei aber auch um Hoffnung. Wenn ich sie richtig verstanden habe, dann befreit sie die Frauen ja auch, indem sie sie vom Objekt ins Subjekt zurückholt.
Das ist genau das Tolle an diesen Arbeiten, dass es nicht nur darum geht, zu zeigen, wie viele Traumata die Gesellschaft erfahren hat, sondern auch darum, wie können wir diese Traumata nutzen, wie können wir aus diesen Traumata in eine hoffnungsvolle Zukunft oder in eine hoffnungsvolle Situation wechseln. Wie kann auf dieser verbrannten Erde wieder etwas wachsen?
Das Besondere an Ihrem Buch ist ja auch, dass Sie sowohl ukrainische als auch russische Kunst vorstellen. Im Kapitel 9, da geht es nach Russland, das heißt Agency der Toten, ein verstörender Titel. Ja, was verbirgt sich dahinter?
Dahinter verbirgt sich eine KünstlerInnengruppe, die ich auch seit langer Zeit verfolge und die ich unbedingt auch erwähnen wollte. Das ist die Partei der Toten oder auf Russisch Partia Mörtwych. Die gibt es bereits seit 2017. Die haben sich aus einer anderen KünstlerInnengruppe herausgebildet. Und diese KünstlerInnengruppe reagierte mit Aktionen auf das sogenannte Unsterbliche Regiment, was in Russland seit ein paar Jahren zu einem Staatsereignis wurde. Zum Tag des Sieges gehen Menschen auf die Straßen mit den Porträts ihrer verstorbenen, im Krieg verstorbenen Verwandten, Väter, Großväter, Onkel etc. Und diese Initiative war zuerst eine BürgerInneninitiative, die dann verstaatlicht wurde und zu einem riesigen Propagandafest wurde, zum Tag des Sieges. Und die KünstlerInnen aus der Partei der Toten haben sich daran gestört und sind mit Totenschädeln auf die Straße gegangen und protestierten dagegen und sagten, man kann die Toten nicht für etwas benutzen, für das sie sich nicht benutzen lassen wollen. Sie wollten praktisch den Toten eine Stimme geben. Und das machten sie 2017. Und je mehr sie weiter an diesem Thema arbeiteten, merkten sie, dass eigentlich auch die gesamte russische Gesellschaft aus Toten besteht, die eigentlich nur noch existieren und aber eigentlich nicht mehr etwas tun können oder etwas verändern können. Und so haben sie dann mit dem Jahr 22 auch wieder neue Aktionen gemacht und haben auf sehr eindrucksvolle Weise auch wiedergespiegelt, was eigentlich passiert, wenn junge Menschen völlig ahnungslos in den Krieg, in die Ukraine geschickt werden, wie eigentlich neue Tote und immer mehr Tote produziert werden und wie die bereits Verstorbenen im Zweiten Weltkrieg oder danach in den Kriegen, die ja auch schon zuvor geführt wurden, so wie in Georgien und andernorts, wie sie benutzt werden von der Regierung, um die Macht zu erhalten.
Können Sie da vielleicht noch ein Beispiel anführen? Denn ich fand es gerade sehr schön, wie Sie gesagt haben, gleichzeitig den Tod noch wieder eine Stimme geben. Also ja, gegen die russische Propaganda ankämpfen. Ja. Und da, das impliziert ja auch die Frage, welche Rolle kann Kunst da einnehmen?
Die Kunst ist für mich in beiden Ländern, hat sich als eine große Art auch von Selbstvergewisserung offenbart in dieser schrecklichen Zeit. Also eine Art von Versuch, sich selber daran zu erinnern, dass man noch Mensch ist und dass man noch da ist, obwohl eigentlich die Situation völlig ausweglos erscheint. Und eine Aktion, die ich besonders signifikant fand, war, es war sogar kurz nach der großflächigen Invasion. Es gibt einen Feiertag in Russland, wo die Hinterbliebenen zu einem großen Friedhof in St. Petersburg gehen, um dort Blumen an die Gräber zu legen für ihre Verstorbenen. Und an diesem Tag wurden aber diese Hinterbliebenen ausgesperrt von dem Friedhof und Wladimir Putin durfte dann als einziger seinen Blumenkranz vor der Statue der Mutter Russlands, also der Mutter Heimat, ablegen und die ganzen Menschen, die sonst jährlich dorthin kommen, mussten draußen warten, bis Wladimir Putin diese Staatsgeste, die natürlich gefilmt und fotografiert wurde, verübt hat und danach durften sie erst rein. Und die Mitglieder der Partei der Toten haben dann einige Tage oder Wochen später sich mit ihren Totenmasken, die auch ihr Markenzeichen sind, auf diesen Friedhof begeben mit Plakaten und mit Kränzen und haben dafür plädiert, dass auch der Friedhof den Toten zurückgegeben werden sollte und dass sie nicht der Macht dienen sollten und haben mit verschiedenen Bannern nochmal gezeigt, dass hier Gedenken und Erinnerungskultur missbraucht wird für die Macht.
Ihr Buch ist nun gerade aktuell im September erschienen. Jetzt haben wir Krieg in Nahost. Sehen Sie dadurch auch eine neue Dringlichkeit, sich mit Ihrem Buch vielleicht auch nochmal anders zu befassen? Können Sie Parallelen schaffen oder sehen Sie eher ein Problem des Kampfes um Aufmerksamkeit?
Ich sehe ein Problem des Kampfes um Aufmerksamkeit, absolut. Ich sehe auch eine erschreckende Spaltung in der Gesellschaft. Aber das, was ich versucht habe, mit diesem Buch zu zeigen, auch in dieser dokumentarischen Weise, ist, dass uns Kunst, aber auch aktivistische Positionen Möglichkeiten aufzeigen, uns selbst zu verhalten, uns selbst zu engagieren und auch im Krieg aus egal welcher Position wir heraus sprechen und denken, zu helfen und zu unterstützen. Also da ist vor allem das Kapitel um den feministischen Widerstand ein wichtiger Punkt, denn der feministische Widerstand hat sich am ersten Tag nach der Invasion gegründet und ist zu einer weltweiten riesengroßen Netzwerk ausgewachsen, das über verschiedenste Kanäle in den Social Media Anleitungen gibt für Menschen, um zu überleben, um auszuwandern. Sie helfen, sie geben auch Anleitungen zu Aktionen oder helfen AktivistInnen, nicht von der Regierung verhaftet oder gefunden zu werden. Und die Organisatorinnen sagten einmal, wir konnten nur so groß werden, weil wir von der Macht nicht ernst genommen wurden. Der Feminismus in Russland ist immer ganz klein gewesen und klein gehalten worden. Keiner nahm uns ernst. Und sie zeigen aber jetzt allein mit ihren Aktionen, wie viel möglich ist, wenn man sich zusammenschließt und an eine Perspektive glaubt und sich nicht von seiner Apathie, Lethargie oder vielleicht auch ja schon fast einer depressiven Stimmung vereinnahmen lässt.
Sagt Elena Korovin, Osteuropa-Expertin mit dem Schwerpunkt auf Kunst. Sie hat das Buch geschrieben, Krieg geht viral, visuelle Kunst und Kultur im Ukraine-Krieg, erschienen im Transkriptverlag, kostet knapp 40 Euro. Ich danke Ihnen sehr für das schöne Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank auch Ihnen.
Wenn eine geliebte Person stirbt, dann geht jeder Mensch anders mit dem Verlust um. Manche suchen Trost in Erinnerungen, manche bei Freundinnen, der Familie, andere in der Kunst, beispielsweise der Musik. In der Graphic Novel Koma zeigen Autor Maslum Nergiz und Zeichnerin Leonie Ott einen anderen, ich würde sagen selbstzerstörerischen Weg auf. Kurz gesagt geht es um Flucht, Exzess, Drogen und Sex. Lara Kalbert hat den Comic für uns gelesen. Worum geht's konkret?
Ein Mann, ein namenloser Mann, erfährt vom plötzlichen Unfalltod seines Bruders. Und daraufhin fliegt er ganz spontan ins Ausland, um einen Vortrag über autobiografische Täuschungen in der Literatur zu halten. Trennt sich dann dort angekommen sofort per Telefon von seinem Partner, der ist völlig überrumpelt. Und vertröstet aber dort dann auch den Auftraggeber und sagt, ja, ich bin krank, ich kann gerade nicht, und pendelt dann rastlos zwischen Darkrooms in einer schwulen Bar, dem nahezu vergessenen Teil eines Skulpturenparks, einer verlassenen Autowaschanlage und der Wohnung hin und her und kommt aber nicht wirklich irgendwo an. Und im Darkroom trifft er dann auch eines Nachts auf Miller, der ihn freiwillig an seinen Drogen und Märchen über die Stadt teilhaben lässt.
Also Drogen und Sex als Trauerarbeit, das kann doch nicht richtig funktionieren, oder?
Naja, der namenlose Ich-Erzähler versinkt halt wirklich immer tiefer in dieser anonymen Stadt, in der ihm Risiko und Exzess, aber auch ein bisschen verschwenderische Zärtlichkeit begegnen. Und wirklich versucht er mit großer Entschlossenheit, sich selber von seiner Vergangenheit zu entfernen und auch von seinem Bruder, aber es klappt natürlich nicht. Je weiter er geht, desto krasser seine Erfahrungen werden, desto gnadenloser wird er aber auch dann von den Erinnerungen an seinen Bruder heimgesucht, zum Beispiel auch in Albtraumsequenzen. Und das spiegelt sich auch, wir sind ja bei einem Comic, in den visuellen Zeichnungen, in der Darstellung wieder, denn alles ist irgendwie so weich und wabernd, die ganzen Personen sind irgendwie kaum irgendwie eingegrenzt, aber die Panels drumherum, diese Fensterstrukturen, in der das alles passiert, die sind ziemlich hart und da kann die Person dann auch nicht ausbrechen. Und das Einzige, was sich noch ein bisschen irgendwo zur Orientierung für die Leserschaft bereitstellt, sind, dass zum Beispiel die Traumsequenz in so einem ockergelben Papier benutzt wurde.
Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen auf die KünstlerInnen schauen, die diese Graphic Novel gemacht haben.
Der Autor Maslum Nergiz, der schreibt eigentlich Prosa, Essays und Theaterstücke, ist auch Absolvent der Amsterdamer Akademie für Theater and Dance. Und 2021 verlieh ihm das Schauspielhaus Wien dann ein Stipendium für ein Theaterstück, das auch Koma hieß und das eben die Vorlage für diese Comicgeschichte bildet. Und Leonie Ott studierte Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft, also auch da kommt so ein bisschen Theater mit rein, in Berlin und Paris, hat bisher mehrere Zines im Selbstverlag veröffentlicht und hat verschiedene künstlerische Kollaborationen, zum Beispiel mit Aisha Franz, die man ja auch aus dem Comicbereich kennt, die haben zusammen die Comicprogrammreihe Colorama Clubhouse.
Also könnte man noch sagen, dieser Comic ist das gemeinsame Langform-Debüt von Nergiz und Ott.
Genau, weil beide vorher noch nicht irgendwas was in dieser Richtung veröffentlicht haben, auch nicht bei einem Verlag veröffentlicht haben. Und das merkt man auf der einen Seite, weil sie sich noch sehr frei bewegen können. Sie machen das wirklich, ohne irgendwie auf Konventionen auf Acht zu geben. Man merkt es in diesem, die Erzählung hat einen sehr freien Flow. Jedes Panel hat irgendwie eine andere Perspektive. Man muss sich wirklich sehr orientieren und braucht eine Weile, bis man den ganzen folgen kann. Ein Beispiel wäre in Kapitel 6, das startet direkt mit so einer Froschperspektive, wo wir die Person von unten sehen, wie durch so eine Glasdecke. Dann wechselt im nächsten Panel die Aufnahme direkt nach vorne, man sieht das Gesicht. Im nächsten ist es wieder so eine Gesamtaufnahme von der Stadt. Das nächste Panel ist dann wieder auf die Person, dann plötzlich auf den Hintern der Person. Und das nächste Panel springt dann komplett in die Vogelperspektive, wo man nur noch so wie so eine Karte die ganze Landschaft sieht und die Person ist nur noch so ein kleiner Punkt. Und die Texte sind dann auch immer so eingesprenkelt, immer nur so 3-4 Wörter und am Ende steht dann auch, sehr bald verlaufe ich mich. Und daran sieht man, wie diese Struktur auch das innere, unruhige Leben der Hauptperson widerspiegelt. Und der Text ist auch schonungslos offen illustriert. Die Bilder sind manchmal wirklich sehr dunkel und furchteinflößend. Mal sind sie aber auch nett und versöhnlich und sind schöne Landschaftsaufnahmen. Und das Ganze bildet so einen hypnotischen Trip durch die Seele und Körpers eines getriebenen Ich-Erzählers, der seine Vergangenheit eben abstreifen will, wie so eine überschüssige Haut. Ist kein einfacher Lesestoff, werden viele Leute Schwierigkeiten haben, aber es ist mit durch diese intensiven, rohen Emotionen und im offenen Ende eben auch mal was ganz anderes.
Sagt Lara Kalbert über Koma, eine Graphic Novel wie Gucci-Nagellack, schillernd, schäbig, charmant. Erschienen im März-Verlag, kostet knapp 30 €. Ich danke dir.
Dankeschön.